Ja, ich freue mich, dass ich auch mal hier sein kann zum Gottesdienst in Grassau. Das erste Mal, mich schon gefreut, als ich reingefahren bin, dass da ein Hinweis auf den Gottesdienst am Ortseingang war. Sonst habe ich gar kein Schild gesehen von irgendeiner Kirche. Also es scheint hier die einzige Gemeinde zu sein. Ja, mein Name ist Klaus, ich komme aus Tittmoning und unserer Familie gab es auch ein ganz besonderes Ereignis vor 8 Monaten. Wir gehören nämlich jetzt auch ein Stück weit zu dem großen Bottisch-Clan, der ja hier auch bekannt ist in Grassau. Dankeschön. Unsere Tochter hat nämlich einen Bottisch geheiratet. Bitte? Es gibt sogar 2 Johanna Bottischs. Ja. Und heute fahren wir noch zusammen nach Gießen, wo sie auch eine Bibelschule miteinander anfangen werden. Da wünschen wir euch auch Gottes Segen. Ja, die Kinder haben schon die Einleitung gemacht. Habt ihr heute schon Danke gesagt? Weiß nicht, was ihr für Antwort gebt. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir immer wieder Danke sagen, und in der Bibel werden wir immer wieder dazu aufgefordert. Und es gibt auch in der Bibel immer wieder Dankfeste, die extra so eingerichtet sind, dass man daran denkt, was Gott Großes getan hat, denn der Dank kommt oft zu kurz. Und auch in unserer Gesellschaft ist es eigentlich gar nicht mehr so üblich, Danke zu sagen. Weil man bekommt ja von Anfang an eingetrichtert, dass man viele Ansprüche hat. Man hat Anspruch auf Taschengeld als Kind schon mal. Man hat Anspruch auf Bildung, auf Schulbildung, auf Ausbildung, auf Förderung, auf Vorsorge, auf Beratung, auf Entschädigung, wenn einem was kaputt gemacht wird. Und man hat auch Anspruch auf Gesundheit, weil schließlich zahlt man ja auch relativ viel für die Krankenkasse und dann hat man ja auch seinen Anspruch. Und wozu soll man also noch danken, wenn man sowieso Ansprüche hat? Und ich glaube, auch bei den Christen ist oft in den Gemeinden schon so ein Anspruchsdenken entstanden. Ja, wenn ich in eine Gemeinde komme, dann habe ich Anspruch, dass sich jemand um mich kümmert, dass jemand merkt, wenn es mir nicht so gut geht und so weiter. Und deswegen fehlt es auch oft an Dankbarkeit. Und ihr habt schon gesagt, die Bibel ist voll von Dankfesten. Pfingsten war übrigens auch ein Erntedankfest, das Fest der Wochen, das Fest der Erstlingsfrüchte. Und gerade an diesem Fest ist ja die Gemeinde entstanden. Also ist Erntedankfest eigentlich auch ein Gemeindegründungsfest. Und ich freue mich, dass er hier eine Gemeinde gegründet hat. Und in Tittmoning haben wir auch noch nicht so lange Gemeinde, haben wir jetzt auch neue Räume seit Kurzem. Dürft ihr euch auch gerne mal anschauen. Nürtingen, ja. Ja, schön, dass ihr da seid. Und euch auch Gottes Segen für eure neuen Räume. Und ja, Räume ist ja nur was Äußerliches. Jetzt kommt es dann darauf an, dass Gott die Räume füllt, dass er die Herzen füllt und einfach in den Räumen auch Gott groß gemacht wird. Ja, bereits im Buch Mose, im ersten Buch Mose, nee, im fünften Buch Mose, da gibt es ein Lied, wo wir zum Danken aufgefordert werden. Das möchte ich mal kurz aufschlagen. 5. Mose 32. Da schreibt Mose: Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Und jetzt auch die Frage: Dankst du so dem Herrn, deinem Gott? Hast du heute schon Danke gesagt? Dankst du dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Gedenke der vorigen Zeiten und so weiter. Und dann wird alles aufgezählt, was Gott auch schon getan hat im Volk Israel. Dankst du dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Also wer nicht dankt, der wird hier als dumm bezeichnet, töricht. Ist Gott nicht dein Vater und dein Herr, ist nicht allein, der dich gemacht hat? Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, er ist, der auch uns gemacht hat und der sich mit unseren Anliegen beschäftigt. Das ist doch einfach gewaltig. Und auch die Früchte, natürlich, die wir in diesem Jahr geerntet haben, auch für die sollen wir natürlich danken und ruft uns Gott dazu auf. Und es ist ja nicht selbstverständlich, dass es eine gute Ernte gibt. Das merken wir erst, wenn die Ernte mal schlecht war oder wenn es mal wirtschaftliche Probleme gibt und nicht unbedingt die guten Sachen auf dem Tisch stehen, dann machen wir uns vielleicht noch mehr Gedanken darüber. Ein Weinbauer, dessen Früchte in einem Jahr besonders gut geworden sind, er hat es stolz seinen Leuten gezeigt und den Menschen, die es bewundert haben, seinen Wein, der Martin kommt ja auch aus so einer Gegend, da hat er gesagt, das ist mein Gewächs, das ist mein Gewächs. Und dann war aber die Ernte mal nicht so gut. Und dann hat er gesagt, so hat es der Herrgott wachsen lassen. Also wenn es mal nicht so gut ist, dann denkt man an Gott und dann gibt man vielleicht Gott sogar noch den Vorwurf, dass es mal nicht so geraten ist. Aber wenn es gut war, dann waren es wir, dann war es unsere Leistung, dann war es deshalb, weil wir so tüchtige Bauern sind, obwohl es ja auch heißt, kennt ja den Spruch, die dümmsten Bauern ernten die besten Kartoffeln. Ja, aber so sind wir in unserer Natur, wenn was gelingt, dann schreiben wir es uns selber zu und sonst ist Gott dran schuld. Danken ist einfach nicht unsere Stärke. Bitten schon, und das kennen wir alle, wenn wir in Not sind, oder wir kennen es aus den vergangenen Generationen, wenn Krieg war, wenn jemand in schwerer Krankheit ist, wenn Naturkatastrophen sind, dann wird sehr viel gebetet. Und dann trifft man sich zum Gebet und betet für die verschiedenen Anliegen. Und wenn es einem besser geht, ich habe über 40 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und ich kenne das, wenn man krank ist, dann kann man beten. Und wenn es besser geht, ist plötzlich alles wieder vergessen. Ja, im Lukas 17, ab Vers 11, wird uns von 10 Aussätzigen berichtet. Ich denke, wir kennen diese Begebenheit. Diese Aussätzigen haben mitbekommen, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Und da heißt es in Vers 13, und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme. Also 10 Leute haben gebetet, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und wie viel Prozent haben sich bedankt? 10%, einer. Einer von 10. Und er war nicht mal vom Volk Israel, das war ein Samariter. Aber letztlich geholfen war eigentlich nur dem einen. Vers 19 heißt es dann, Jesus sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Also nur einem konnte Jesus sagen, dir ist wirklich geholfen worden. Denn die anderen wurden nur gesund. Was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele? Was nützt es, wenn wir immer gesund sind? Es gibt ja solche Richtungen, die meinen, dass Gott gar nicht will, dass wir krank werden, dass Gott immer unsere Gesundheit will. Aber was nützt es denn, wenn wir Schaden an unserer Seele nehmen? Gott gebraucht auch Krankheiten, dass wir anfangen, nach Gott zu suchen, nach Gott zu rufen. Aber dann möchte er auch, dass wir zu ihm kommen und bei ihm bleiben und ihm nachfolgen und ihm dienen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 2, da sehen wir, wie vier Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen. Auf einem ganz ungewöhnlichen Weg. Sie decken nämlich das Dach ab, weil so viele Leute da waren, und ließen das Bett hinunter. Und dann interessanterweise heißt es, als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei gesund. Oder? Kein Widerspruch. Er sagt: Dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt kommen die mit dem Anliegen zu Jesus. Ihr Freund ist krank und vier Leute haben sich zusammengetan. Kennen wir ja, wenn zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen bin ich mitten unter ihnen, also da muss ja Gott dann hören, wenn es gleich vier sind, dann bringen sie den Gelähmten zu Jesus und er sagt zu ihm: Dir sind deine Sünden vergeben. Und da sehen wir, Jesus sieht tiefer, Jesus sieht, was wir wirklich brauchen oder was wir in erster Linie brauchen. Natürlich kann Jesus heilen, und er rührt auch diesen Mann dann später an. Aber erst kommt mal das Wichtigste. Dir sind deine Sünden vergeben. Das war das eigentliche Problem. Ein Freund von mir, der inzwischen schon gestorben ist in jungen Jahren, der war blind. Seit er als Jugendlicher einen Autounfall gehabt hat, da war er noch ein gottloser Mensch. Und ich denke mal, er war auch betrunken und in diesem Zustand hatte er einen schweren Unfall und da kam irgendwie Säure in seine Augen und er wurde blind durch diesen Unfall. Aber was er gesagt hat, hat mich sehr beeindruckt. Er hat gesagt: Ich danke Gott für meine Blindheit. Denn ohne diese Blindheit hätte ich nie zu Gott gefunden. Ich lebte nur für mein Vergnügen. Und so hat Gott einen Stopp gemacht in meinem Leben. Und ich bin dankbar dafür, dass er das getan hat. Eine Frage an uns über unser Gebetsleben: Wie viel Prozent unseres Gebets nimmt der Dank ein? 30%, 20, 10, 5? Oder können wir zu denen, die fast nie Danke sagen? Aber ich glaube, bei uns allen überwiegen meistens die Bitten. Und dabei liegt ein großer Segen auf dem Danken. Denn Gott weiß ja schon im Voraus, bevor wir ihn bitten, weiß er schon, was uns auf dem Herzen liegt, was uns bewegt und was wir brauchen. Natürlich möchte er auch unsere Bitten hören. Aber geehrt wird er dadurch, wenn wir ihm unseren Dank bringen. Im Psalm 50, 23 heißt es: Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Nicht nur wer Dank bringt, sondern wer Dank opfert. Und darin sehen wir ja schon, dass es auch manchmal ein Opfer ist, zu danken. Manchmal ist mir nicht danach zumute, dass ich danken will. Aber dann bringe ich ein Opfer und sage: Herr, ich danke dir trotzdem, auch wenn mir nicht danach zumute ist. In dem bekannten Lied Vergiss nicht zu danken, da ist es im dritten Vers: Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Ein Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein. Und da sehen wir auch, dankbare Menschen haben eine Ausstrahlung. Und vielleicht kennen wir auch solche Menschen, die einfach in ihrem ganzen Wesen dankbar sind, die sich immer bedanken, wenn man ihnen Kleinigkeit macht. Und es ist einfach anziehend. Es gibt auch das Gegenteil, es gibt Miesmacher, die suchen immer das Schlechte. Aber dankbare Menschen haben eine Ausstrahlung, die anzieht und die anderen die Herzen auftut. Wie schnell lassen wir uns als Christen auch anstecken, wenn über irgendjemand hergezogen wird, auch am Arbeitsplatz. Es ist doch eigentlich so üblich, dass man über einen Chef immer wieder mal herzieht oder über bestimmte Arbeitskollegen oder über die, die so oft krank machen und so weiter. Aber zu danken und das Gute rauszustellen über den Chef, den wir haben, das fehlt oft auch bei den Gläubigen. Vor ein paar Tagen bin ich mal auf ein Gedicht gestoßen. Das hatte ich mal gemacht. Ich bin inzwischen ein Rentner, als ich noch im Krankenhaus war. Und es wurde schon damals viel Negatives geredet. Und ich denke, Kathi, dass es heute noch nicht anders geworden ist. Vielleicht wird heute noch mehr Negatives geredet. Das Gedicht wurde dann im Mitarbeiterblatt veröffentlicht. Es ist jetzt kein hochgeistliches Gedicht, aber ich habe gedacht, ich lese es euch einfach mal vor. Das Gedicht heißt nämlich Alles ist schlecht. Alles ist schlecht, ein Gedicht aus der Tierwelt. Alles ist schlecht, rief der Specht. Schon hat er einen Wurm gezogen, am Baumstamm nur die Späne flogen. Auch wenn er laut schimpfte, war es doch ein Vergnügen, das Schlechte zu suchen, zu finden, zu rügen. Alles ist schlecht, nur ich bin recht. So Leute wie mich sind heute gefragt, so jemand, der endlich was schlecht ist, auch sagt. Wie schön ist es, die eigene Stimme zu hören und sich mal lauthals im Wald zu beschweren. Da bleibt man dann auch nicht lange allein, schon stellt sich Genosse Kuckuck mit ein. Auch er sieht schon lange den Sand im Getriebe, ihn stört, dass so wenig getan wird mit Liebe. Und überhaupt denkt nur jeder an sich. Wie gut, einer denkt noch an mich, sagt Kuckuck und streichelt sein Gefieder, lässt sich dann neben Specht gleich nieder. Alles ist schlecht, ich gebe dir recht. Gemeinsam werden wir uns jetzt beschweren, wir werden die Würmer und Larven verzehren, wir werden streiten für unsere Rechte. Wir werden siegen, nicht das Schlechte. Doch dieser Kampf, er braucht viel Zeit, Genosse Kuckuck ist bereit. Er wird das Opfer willig bringen, vereint im Kampfe wird's gelingen. Weg jetzt mit den steten Pflichten, die braucht er jetzt nicht mehr verrichten. Das Nester bauen zum Eierlegen, das Brüten um der Kinder wegen, die Arbeit dann mit dem Erziehen, das wird an andere verliehen. Herr Kuckuck ist jetzt freigestellt für eine neue, heile Welt. Doch seltsam, was sind das für Klänge? Was soll da oben das Gesänge? Die Lerche hat sich grad erhoben, dem Schöpfer über dem zu loben, was sie aus ihrer Perspektive so sieht da unten in der Tiefe. Es ist so schön, ruft sie voll Freude, wie herrlich ist doch alles heute. Die Sonne lacht ihr ins Gesicht. Mein lieber Specht, siehst du das nicht? Es ist, mein Lieber, hier ein Traum, komm doch mal höher auf den Baum. Doch Specht und Kuckuck sind verschwunden, die beiden haben sich gefunden, sie geben sich in allem Recht. Gar nichts ist gut, alles ist schlecht. So hallt es durch den ganzen Wald, denn andere sagen's auch gar bald. Zu guter Letzt weiß keiner mehr, was eigentlich das Schlechte wäre. Doch einig ist man sich darin, so hat es einfach keinen Sinn. Es wird gemeckert, Späne fliegen, man meint, man wäre im Stall von Ziegen, doch plötzlich hört man einen Schrei. Mein Ei, zu Hilfe doch mein Ei, Herr Kuckuck stöhnend liegt da nieder, zerzaust und gelb ist sein Gefieder. Es stinkt, man hält die Nase zu, die Rotte löst sich auf im Nu. Alles ist schlecht, jammert Herr Specht. Herr Kuckuck hat sein Ei vergessen und nun aus Versehen noch darauf gesessen. Zerbrochen war das Kuckucksei, zu Ende auch das Kriegsgeschrei. Die heile Welt von Specht und Co., die brach zusammen ebenso. Und die Moral von der Geschichte: Vergiss nur deine Pflichten nicht und lass dich nicht dazu verführen, nur in den Spänen rumzurühren. Denn wenn ein Finger zeigt aufs Schlechte, sind drei gerichtet gegen Spechte. Soweit das Gedicht. Wenn ein Finger zeigt aufs Schlechte, sind drei gerichtet gegen einen selber. Ja, vielleicht haben wir das verstanden, was ich dadurch sagen wollte. Vielleicht kennen wir das auch so aus dem Familienbetrieb, wie schnell wir uns ärgern über Kleinigkeiten. Da braucht nur mal einer die Zahnpastatube nicht zugedreht haben oder vielleicht schon zweimal oder zum dritten Mal, dann gibt es vielleicht schon Familienkrieg. Es geht sehr schnell. Oder einer hat das Klopapier bis zum Schluss benutzt und dann ist nichts mehr da für den Nächsten. Könnte man sich aufregen über solche Sachen? Oder da geht einer mit den Hausschuhen in den Garten und da ist der Schmutz auf dem Küchenboden. Schrecklich. Alles ist schlecht. Aber vielleicht können wir uns an der Lerche ein Beispiel nehmen, die von weit oben alles überschaut und singt und jubelt. Und vielleicht waren manche schon von euch mal auf einem höheren Berg oben. Also das finde ich immer am schönsten, wenn man auf einem Berg steht und alles ist so klein. Vielleicht hört man noch ein Auto unten, so ein bisschen ganz leise. Alles wimmelt ein bisschen. Aber diese ganzen Probleme, die da unten sind, wo die Leute sich ständig streiten und Krisen haben miteinander, das ist da oben alles weg. Alles völlig nebensächlich. Warum vergessen wir oft zu danken? Ich habe hier ein Arbeitsblatt für euch zum Veranschaulichen. Was sehen wir hier? Bitte? Einen kleinen schwarzen Punkt, ja? Sieht man zuerst. Aber dass dieses Blatt vielleicht zu 99% weiß ist, das fällt uns normalerweise nicht auf. Ne? Wir sehen diesen einzigen mickrigen schwarzen Punkt. Und so ist auch unser Blick manchmal. Ne? Beispiel Zahnpastatube oder sonst was. Uns fällt irgendwas auf und dann passiert es wieder und schließlich ist unser ganzer Blick auf so einen Punkt gerichtet. Ich möchte es euch mal als Arbeitsblatt herumgeben. Und wer einen Stift braucht, der kann sich da auch einen nehmen. Vielleicht können wir das mal weitergeben. Also normalerweise sehen wir diesen kleinen Punkt. Und wir können sagen, wir sind alle Schwarzseher oder Schwarzredner. Und deswegen eine kleine Hausaufgabe für euch, die ihr jetzt schon anfangen könnt. Ihr werdet jetzt nicht fertig werden, aber ihr könnt jetzt schon mal anfangen und zu Hause könnt ihr weitermachen. Wenn ihr das Arbeitsblatt benutzt, gehört der schwarze Fleck nach unten. Denn oben ist, oberhalb von diesem schwarzen Fleck ist nämlich viel Platz. Und da dürft ihr alles draufschreiben, das wäre Punkt 1, schreibt dahin erstens, dürft ihr alles aufschreiben, wofür ihr danken könnt, was in der letzten Woche gewesen ist. Also 7 Tage, da kann man sich noch ganz gut erinnern. Ich verlange nicht, dass ihr von jeder Woche in diesem Jahr einfach mal die letzte Woche, dass ihr aufschreibt, wofür ihr Grund habt zum Danken. Vielleicht war es irgendeine Bewahrung oder eine Hilfe oder Weisheit in irgendeiner Situation, das Richtige zu machen. Vielleicht hat euch jemand einen schönen, einen guten Ratschlag gegeben. Oder das Wetter war ja schön die letzten Tage. Ihr hattet ein schönes Erlebnis, seid gesund geworden von der Erkältung. Zum 30.09. habt ihr wahrscheinlich euren Lohn bekommen, die arbeiten. Und wer keine Arbeit hat, der hat zumindest vielleicht Arbeitslosengeld gekriegt oder Hartz IV oder sonst was, aber er hat was bekommen und es ist Grund zum Danken. Und vermutlich musste letzte Woche auch keiner von euch hungern. Zumindest schaut ihr nicht so danach aus. Also ihr habt viel zu schreiben. Ihr werdet jetzt nicht fertig werden. Da braucht ihr vielleicht eine Stunde dafür. Allein aufzuschreiben, was ihr diese Woche alles Gutes bekommen habt. Und dann kommen noch die ganzen geistlichen Gaben, ne? Das sind ja auch Früchte. Also wenn wir Erntedankfest feiern, dann können wir uns ja auch freuen, dass Gott uns seine Früchte des Geistes gegeben hat. Und das können wir auch noch hinschreiben. Was sind das für Früchte? Vielleicht kann sie jemand mal aufzählen, dass wir nicht einschlafen. Freude, Friede. Ja, was haben wir noch? Bitte? Hab's nicht verstanden. Sanftmut, ja. Mhm. Selbstbeherrschung. Liebe. Ganz wichtiger Punkt ist noch Geduld. Das fehlt uns auch oft. Wunderbar, wenn Gott uns Geduld geschenkt hat. Freundlichkeit, Güte, Treue, Keuschheit. Also ganz viele Früchte, die wir vielleicht geerntet haben diese Woche, vielleicht auch nicht. Dann können wir sagen, Herr, vergib mir, dass ich da nicht geduldig war, dass ich da nicht gütig war. Vergib mir, Herr, aber jetzt danke ich dir, dass du mir vergibst. Das Danken geht ja schon weiter. Wo ich keine Früchte habe, dann kann ich danken für die Vergebung und dass ich immer wieder zu Gott auch mit meinem Versagen kommen kann. Das wäre Punkt 1. Wir haben 4 Punkte. Gell? Jetzt kommt Punkt 2. Wir haben viele Gründe zu danken für Dinge, die wir immer haben. Und das können wir auch noch aufschreiben. Also wer seine Brille heute nicht hat oder nichts zu schreiben hat, die 4 Sachen könnt ihr euch bestimmt merken. Also zuerst vergangene Woche, das zweite Dinge, wofür ich immer danken kann. Ich kann jeden Tag danken für meine Familie, für meine Kinder, wenn ich welche habe. Ich kann für Freunde danken, für Geschwister in der Gemeinde. Ich kann dafür danken, dass ich überhaupt eine Gemeinde habe. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Bei uns vielleicht ist es vielen selbstverständlich, aber in vielen Ländern ist es gar nicht möglich, zum Gottesdienst zu gehen. Ich kann jeden Tag danken, dass Gott mir Fähigkeiten und Gaben gegeben hat, dass er mir einen Beruf gegeben hat oder dass ich schon in Rente sein darf, obwohl ich eigentlich hätte noch ein paar Jahre warten müssen. Ich kann danken für die Freiheit, die wir in unserem Land noch haben. Ich kann danken, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, für das Essen, für die Natur. Oder hast du schon mal gedankt, dass du überhaupt danken kannst, dass du sprechen kannst? Es gibt Menschen, die können nicht reden. Es gibt Menschen, die können nicht hören. Und dadurch können sie auch wieder nicht so gut reden. Hast du schon mal gedankt, dass du schlucken kannst? Es gibt viele, die können nicht schlucken. Die müssen sich über eine Magensonde ernähren. Oder hast du schon mal gedankt, dass du Wasser lassen kannst? Ganz komischer Gedanke. Aber stellt euch vor, wie es jemand geht, der das nicht kann, der einen Katheter haben muss. Das merkt man erst, wenn es nicht mehr so geht. Wir können es auch so machen wie der David. Der David, um sich ans Danken zu erinnern, hat er Dankpsalmen geschrieben. Wir können auch mal einen Dankpsalm schreiben. Ne? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, Psalm 107. Der dir alle deine Sünden vergibt, der dich heilet von all deinen Gebrechen. Und dann geht's weiter. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da gibt es so viel auszuzählen. Schon allein von den geistlichen Dingen, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Vor allem, dass er sein Leben, seinen Sohn für uns hergegeben hat. Dass er jede Schuld unseres Lebens uns vergibt. vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die Kinder Gottes sind, danke dem Herrn. Und dann zählt der David wieder auf, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Also das gibt schon mal eine lange Liste, da reicht vielleicht dieses Blatt gar nicht aus. Aber ihr könnt noch ein zweites Blatt dazu nehmen und dann geht's weiter. Und dann könnt ihr noch einen Psalm dazu schreiben. Den Psalm von Daniel, den es in der Bibel nicht gibt, aber den er sich selber schreiben kann. Und jetzt kommt Punkt 3. Das ist jetzt, der kommt jetzt dahin, wo dieser schwarze Punkt auf eurem Zettel ist. Das ist nämlich der kleine schwarze Fleck, der soll unsere Nöte und Sorgen verbildlichen. Das ist vielleicht eine Krankheit, vielleicht ein Problem, was wir in der Arbeit haben, Problem in der Familie, vielleicht in der Ehe, Problem mit der Schwiegermutter oder finanzielle Nöte, seelische Nöte, Ängste. Es gibt so viele Menschen, die Ängste haben. Was jetzt dein Problem ist, schreib es dahin bei diesem schwarzen Punkt. Da fällt uns meistens noch schneller was ein. Aber jetzt kommt dann was relativ Schweres. Jetzt sollst du nämlich auch für das tanken, was du jetzt hingeschrieben hast. Denn in Epheser 5, Vers 20 sagt uns Gottes Wort, sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Alle Zeit für alles. Auch für die schwarzen Punkte unseres Lebens. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also Gott will das so, dass wir ihm für alles Danke sagen. Danke Gott, dass er dich liebt und dass es auch trotz diesem Problem gut mit dir meint. Und danke dafür, dass Gott auch diese Situation dazu gebrauchen kann, dass etwas Gutes dabei herauskommt, auch wenn es nicht so ausschaut. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von einem Mann, der ein Schiffsunglück hatte und auf eine Insel geschwemmt wurde. Er hat als einziger überlebt und dann hat er sich da eine Hütte gebaut aus dem Treibholz, was angeschwemmt worden ist. Und eines Tages ist er auf Nahrungssuche und dann sieht er von Weitem, seine Hütte brennt. Und jetzt bricht alles für ihn zusammen. Er jammert und klagt und denkt sich, wie kann Gott das zulassen? Jetzt habe ich wenigstens diese Hütte gehabt, ein Dach über den Kopf und jetzt habe ich gar nichts mehr. Und ein paar Stunden später sieht er ein Schiff auf die Insel zukommen, wo er sich befindet. Und er wird gerettet. Und er fragt die Leute, wie habt ihr gewusst, dass ich hier bin? Ja, sie haben gesagt, wir haben dein Rauchsignal gesehen. Sie haben gesehen, dass seine Hütte gebrannt hat und das war seine Rettung. Hätte die Hütte nicht gebrannt, wäre er nicht gerettet worden. Und so ist es auch mit manchen Dingen in unserem Leben. Wenn das und das und das nicht passiert wäre, dann wäre auch das und das und das nicht geschehen. Und dann wäre vieles, was gut für uns ist, auch nicht passiert. Es gibt in der Bibel so viele Beispiele dafür, wo wir sehen, dass gerade der Dank eine Situation völlig verändert hat. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. David in Psalm 34, 2 betet, ich will den Herrn loben alle Zeit. Wir wissen jetzt nicht genau, was da beim David passiert ist, aber wir wissen, was er durchgemacht hat, wie er von Saul verfolgt worden ist, dass ihm seine Frau weggenommen worden ist, dass sogar mal der Saul seinen Speer auf ihn geschossen hat und ihn verfehlt hat. Ich will dem Herrn danken alle Zeit. Und in Vers 5 sagt er, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Als ich dem Herrn dankte, kann man sagen, hat er mich aus meiner Furcht errettet. Denk mal an Daniel, in Daniel 6. Wir kennen die Geschichte schon aus der Kinderstunde. Der König, ich glaube Darius war es, verbietet zu beten. Zu irgendeinem Gott, man durfte nur noch zu ihm beten. Und jetzt hört das Daniel und was macht er? Er geht in den Keller, um zu beten. Das soll ja niemand sehen, oder? Nein, er ging hinauf in sein Zimmer, wo das Fenster offen war, und er betete und lobte und dankte seinem Gott, wie er es täglich zu tun pflegte. So wie er es immer gemacht hat, und jeder konnte es sehen. Er lobte und dankte Gott. Was ist passiert? Er hat es nicht mit seinem Leben bezahlt. Es war schon abenteuerlich. Er wurde den Löwen vorgeworfen. Aber er wurde auch wieder rausgeholt. Und schließlich sagte der König, es gibt keinen lebendigen Gott wie der Gott des Daniel. Es gibt keinen anderen. Und in Zukunft soll man nur noch zu dem beten. Das war ein Ergebnis, im Grunde genommen, vom Loben und Danken des Daniel. Dann Jona ist auch so ein Beispiel. Jona 2, ja, wir wissen, was er getan hat. Er ist von Gott davongelaufen. Gott hat einen Fisch geschickt, der hat ihn zurückgeholt. Und dann befindet er sich im Bauch des Fisches. Und was macht er da? Vielleicht jammert er erstmal, ne? Es ist ja nicht gerade gemütlich an diesem Ort. Es gibt Bilderbücher für Kinder, da wird es dann auch noch gemalt, was da alles in so einem Fischbauch drin sein kann. Die Umweltschützer würden noch Plastiktüten dann mit dazu tun. Und jetzt sitzt er da im Fischbauch, vielleicht jammert er zuerst, aber dann heißt es im Jona 2, Vers 8, ich will mit Dank dir Opfer bringen. In dieser misslichen Situation. Ich will mit Dank dir Opfer bringen. Und zwei Verse weiter, Jona 2, Vers 10, heißt dann, und der Fisch spie ihn aus. Der Fisch musste erbrechen, dem war es dann auch so ein lobender Jona im Bauch, ist dann auch nicht mehr so angenehm und er hat ihn ausgespuckt. Der Jona hat es nicht mehr gebraucht, er hat danken gelernt. Noch ein Beispiel, der Josaphat im 2. Chronik 20. Ich kann jetzt nicht die ganzen Geschichten lesen, sonst wird es zu lang, aber ihr könnt es nachlesen. Da kommt ein Volk aus Volk Israel zu, ein Riesenvolk, riesige Übermacht, und das Volk Israel sieht, was auf sie zukommt, und sie denken, ja, wir sind verloren. Und dann steht jemand auf aus der Gemeinde und sagt, ihr müsst Gott vertrauen. Josaphat betet, sehen wir dort auch, erinnert Gott daran, was er alles schon Gutes getan hat. Es ist ja auch erstmal gut, dass er sich erinnert, dass er dankt für die vergangenen Hilfen. Und das schlage ich dann noch auf, 2. Chronik 20. Das ist so ein schöner Vers, im Vers 21, 20, 21. Ich lese schon Vers 20, nee, Moment, 20, ja. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinem Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder singen. Heiliger Schmuck, das ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel. Nur Loblieder singen ist vielleicht auch nicht so gut, wenn unser Leben nicht geordnet ist. Aber im heiligen Schmuck haben sie Loblieder gesungen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen: Danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und dann heißt, als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Nicht das Volk Israel haben sie geschlagen, sondern ihr Danken hat sie geschlagen. Als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen. Sie haben gar nicht kämpfen brauchen. Und es finde ich so schön, dass auch der Chor vorausgegangen ist. Dass sie anfingen mit Danken und Loben. Das war Josaphat. Auch vom Herrn Jesus gibt es ein Beispiel, als Lazarus im Grab gelegen ist, im Johannes 11, und die Leute alle weinen und beklagen, dass der arme Lazarus gestorben ist, dann betet der Herr Jesus: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und er war aber noch drin im Grab. Jesus sagt: Danke, Vater, dass du mich erhört hast. Da können wir auch lernen, wie Jesus gebetet hat. Und dann kam er erst heraus. Lazarus, komm heraus. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ein schönes Beispiel ist dann auch Paulus und Silas in der Apostelgeschichte 16, wo sie eingesperrt wurden, weil sie das Evangelium verkündigt hatten. Und es war sicher nicht leicht, da am Boden, im Stock, da festgemacht worden zu sein. Sie wurden ja auch geschlagen, sie hatten wahrscheinlich Wunden und haben sich vielleicht erstmal ihre Wunden geleckt gegenseitig und beklagt, wie schlecht es ihnen geht. Aber dann heißt es, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten die Gefangenen, und plötzlich kam ein großes Erdbeben. Sie lobten Gott und plötzlich hat Gott eingegriffen. Das hat einfach noch gefehlt im Gefängnis. Ja, sie haben was Negatives erlebt, sie haben was durchgemacht, aber als sie durchgedrungen sind und zum Loben und Danken gekommen sind, da war die Hilfe da. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben, ist so ein bekannter Spruch. Danken verändert unsere Einstellung, verändert uns selber und bewegt Gottes Arm. Ich habe gestern einer Schwester aus unserer Gemeinde geholfen, ihr Holz zu schlichten. Zurzeit kriegen ja viele ihr Brennholz, weil es bald kälter wird. Und dann hat sie mir nebenbei erzählt, dass ihr Ofen nicht gescheit zieht. Dann habe ich gesagt: Hast du den schon mal ausgeputzt? Da ist ja so ein Ofenrohr noch dran. Nee, hat sie nie gemacht und viele Jahre schürt sie schon. Das war das eine. Und dann habe ich gesagt, am Ofen ist meistens noch so eine Klappe. Da kann man das Rohr zu- und aufmachen. Kann ich mal deinen Ofen anschauen? War die Klappe zu. Zwei Probleme. Ich habe ihr den Ofen geputzt und die Klappe aufgemacht. Und heute hat sie, oder gestern Abend, hat sie sich gerührt. Der Ofen zieht wunderbar. Das ist manchmal unser Problem. Und ich denke auch, das Danken ist so eine Klappe, die wir aufmachen können. Oder heißt es ja wortwörtlich, wir sollen unsere Klappe aufmachen. Unsere Klappe aufmachen und Gott danken. Und natürlich auch das Ofenrohr putzen. Putzen, reinigen, uns von Jesus reinigen lassen, unsere Herzen reinigen lassen. Das gehört mit dazu. Danken allein bringt es nicht. Aber Vergebung allein ist auch noch zu wenig. Beides ist einfach wichtig. Vergebung und Gott die Ehre geben und Gott danken und ihn verherrlichen. Und gerade, dass Satan das gerade verhindern möchte, das ist kein Wunder. Gott möchte, dass durch den Dank Licht in unsere Herzen kommt. So heißt es auch im Römer 1, Vers 21, von den ungläubigen Menschen, aber ich glaube, da gehören wir auch manchmal dazu. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und da können wir auch dazu, die, die von Gott wissen, jetzt können wir auch zu denen, die aber nicht Gott danken. Wir wissen von Gott, aber wir danken ihm nicht als unseren Schöpfer und der über allem steht und sind dem Nichtigen verfallen. Wir kümmern uns um so viele Kleinigkeiten, wir ärgern uns über so viele Kleinigkeiten und denken Negatives in unseren Gedanken. Und da ist klar, wird unser unverständiges Herz verfinstert. Danken macht wieder Luft. Ja, und jetzt kommt noch Punkt 4. Es gibt noch eine Steigerung. Also, nochmal wiederholen, dass sich ein bisschen einprägt. Also erstmal danken für letzte Woche, dass es zu Hause dann weitermacht. Danken für das, wofür wir immer danken können. Es gibt immer Grund zu danken. Dann danken für die negativen Dinge. Das, was uns gar nicht so leicht fällt. Annehmen und Danke sagen. Aber die Steigerung wäre jetzt noch, dass überhaupt unser ganzes Leben Gott dankt. Dass wir Gott preisen durch unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben soll etwas sein zum Lob Gottes. So lesen wir auch im Epheser 1, Vers 12, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das ist nochmal eine Steigerung. Punkt 1, das können wir leicht, was wir letzte Woche Schönes erlebt haben, dass wir da noch Danke sagen können, das kriegen wir hin. Aber dass unser ganzes Leben ein Dank ist, etwas ist zur Ehre Gottes. Und das geschieht vor allem auch dann, wenn wir das, was Gott uns geschenkt hat, weitergeben. Wenn wir die Früchte, die wir jetzt am Erntedankfest auch dran denken, wenn wir materielle Früchte weitergeben, aber wenn wir auch Früchte des Geistes weitergeben. Denn jede Frucht ist ausgelegt, dass sie auch wieder neue Frucht bringt. Und wenn wir es nur selber essen, dann entsteht keine neue Frucht drauf. Natürlich können wir uns an vielen Gaben freuen, die Gott uns gibt. Aber wenn der Same dieser Frucht nicht wieder ausgesät wird, wenn wir jetzt nur den Weizen von den Feldern verbrauchen würden und wenn der Mensch nichts aufheben würde, um wieder neuen Samen auszusäen, dann würde die ganze Welt verhungern. Alles ist dazu ausgelegt, dass es auch wieder weitergegeben wird und nicht alles konsumiert wird. Ob es Äpfel, Birnen, Pfirsiche sind, oder Weizen oder Dinkel oder was es auch sein mag, sind alles Samen, die wieder in die Erde müssen. Wenn wir Gott nicht dienen und wir seine Gaben nur für uns verwenden, wird unser Glaubensleben stagnieren und verdorren. So sehen wir es auch im Gleichnis von den anvertrauten Zentnern in Matthäus 25. Da ist von drei Leuten die Rede. Der eine hat 5 Zentner bekommen, der andere 2, der dritte einen Zentner, was auch immer das sein mag. Und der eine hat sich gedacht, ich vergrabe das mal, dann kann nichts passieren. Ich tue das unter die Erde, wo kein Dieb nachgräbt und wo kein Regen hinkommt. Und da kann ich es konservieren. Aber er hat das, was Gott ihm gegeben hat, nicht eingesetzt. Vielleicht hat er gedacht, seine Gabe wäre zu gering. Vielleicht hat er sich Gott als Tyrannen vorgestellt. Das erklärt er ja dann später als Ausrede. Ne? Du bist ein großer Gott und ich weiß ja nicht, wie du reagiert hättest, wenn ich nichts gebracht hätte, also habe ich es eingegraben. Wie dumm. Aber Gott hat schon alles vorbereitet, dass es sich vermehren kann. Aber es ist wichtig, dass wir die Frucht hergeben, in die Erde geben. im Johannesevangelium, das ist der letzte Vers aus der Bibel, den ich noch lesen möchte, da wird uns das auch gezeigt, Johannes 12, Vers 23. Wenn das Weizenkorn, oder ich lese schon Vers 23, Jesus antwortet ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und dann kommt jetzt etwas, wodurch wird Jesus verherrlicht, wodurch wird Jesus verlobt in unserem Leben? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Natürlich ist es schön, wenn viele unter uns und viele von außen zum Glauben an Jesus kommen. Aber unser Leben soll mehr sein als ein bekehrter Mensch. Unser Leben soll etwas sein zu seiner Ehre, wodurch er verherrlicht wird, wodurch er groß gemacht wird. Und den wird Gott auch ehren. Den, der durch sein Leben Gott ehrt, den wird der Vater auch ehren. Ich schließe noch mit einem alten Evangeliumslied, das mir bei der Vorbereitung eingefallen ist. Ich weiß leider nicht, wie der Autor heißt, aber vielleicht kennt jemand dieses Lied auch. Das heißt, tu doch die Arbeit, die Gott dir gegeben. Die Arbeit, die Gott dir gegeben. Jeder von uns persönlich hat was, was Gott ihm vor die Füße legt, da muss er nicht lange danach suchen. Tu sie mit Liebe, die Zeit eilt dahin. Was bleibt denn übrig, o sag von dem Leben, Werke der Lieb nur, bringt ewigen Gewinn. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend. Alles, wie schön auch, muss einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und bleibt ewig bestehen. Opfere die Zeit nicht den nichtigen Sorgen, dem schwarzen Punkt auf unserem Zettel. Hilf den Gebundenen und lindere den Schmerz. Du vielleicht auch schon gemerkt, je mehr man sich um andere kümmert, umso mehr vergisst man auch die eigenen Probleme und werden sie kleiner. Hilf den Gebundenen und lindere den Schmerz. Lass dein Licht scheinen, so klar wie der Morgen, weiß auf den Heiland, der Kraft gibt ins Herz. All deine Arbeit, dein Leben für Jesus, erwägt sie völlig und schätzt ihren Wert. Und einst dort droben, da finden wir wieder Früchte der Saat, die wir streuten auf Erd. Im Himmel werden wir die Früchte wieder finden. Nur das eine ist bleibend, was aus Liebe zu Jesus getan würde zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, und das wünsche ich uns allen, dass wir auch zu diesem vierten Punkt kommen, dass unser Leben etwas ist zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.